Liebe Geschwister, liebe Kinder und Jugendlichen, ich freue mich, liebe Gäste, dass ich heute hier sein darf. Es ist sehr voll hier, das freut mich umso mehr. Das Wetter draußen ist schön und ich befinde mich in meiner alten Heimat. Grob zumindest, denn ich bin ein Forchheimer. Ja, ich war vor nicht allzu langer Zeit ja schon mal hier, da habe ich das bestimmt auch schon gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich komme aus Forchheim, das ist gar nicht so weit weg von hier, da bin ich geboren und aufgewachsen, da habe ich die längste Zeit meines Lebens verbracht. Da bin ich in die Schule gegangen, in die Gemeinde bin ich immer nach Erlangen gegangen, aber sonst habe ich alles immer in Forchheim gemacht. Ja, und Bamberg ist natürlich nicht sehr weit zu Forchheim und ich war öfter mal auch in Bamberg, in dieser wunderschönen Stadt. Und auch mit der Jugend damals aus Bamberg haben wir so einiges unternommen. Das war eine schöne Zeit. Mittlerweile bin ich in München. Ich bin Jugendabteilungsleiter. Ich bin dort im Vorstand der Bayerischen Vereinigung. Und ich darf herzliche Grüße ausrichten vom Wolfgang Dorn und vom Stefan Rebensburg. Wir waren jetzt ein paar Tage zusammen, haben uns beraten, über vieles geplant. Und ich darf euch ganz herzliche Grüße ausrichten von den beiden. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Und ich möchte die beginnen mit einer Geschichte. Eine Geschichte, einem Erlebnis, etwas, was ich selbst erlebt habe vor einiger Zeit, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar war ich mit Freunden zusammen an einem Ort in Wiesbaden und dort haben wir gemeinsam etwas erlebt, wovon ich vorher schon mal gehört habe. Mir hat davor schon mal jemand was davon erzählt, dass es so etwas gibt. Und als ich davon gehört habe, dachte ich mir, das ist ja total unnötig. Und zwar ist es etwas, wo ich gedacht habe, ich verstehe gar nicht, wie man da begeistert sein kann von so etwas. Ja, warum man so etwas macht. Ich erkläre gleich, worum es geht. Denn an einem Abend sind wir gemeinsam mit einigen Freunden in ein sogenanntes Dunkelrestaurant gegangen. Ein Dunkelrestaurant. Wisst ihr, was das ist, ein Dunkelrestaurant? War schon mal jemand in einem Dunkelrestaurant hier in diesem Saal? Ein Dunkelrestaurant ist Folgendes. Stellt euch vor, Folgendes passiert, wir sind am Abend in ein großes Schloss, das war wie ein Schloss, wie so eine Burg, ja, so eine kleine Burg oder ein kleines Schlösslein. Da sind wir so reingegangen, da gab es eine Ausstellung, das konnte man sich alles anschauen und dann irgendwann gingen wir runter in den Keller und da war alles ganz schwach beleuchtet und plötzlich sahen wir vor uns einen ganz großen, dicken Vorhang und dann sind wir hinter diesen Vorhang gegangen. Und vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, hinter diesem Vorhang, da war es schon sehr finster. Und danach gab es nochmal einen Vorhang. Und dann sind wir nochmal durchgegangen. Und ich weiß nicht, ob dann nochmal eine Tür dazwischen war. Auf jeden Fall befanden wir uns dann in einem Raum, der absolut dunkel war. Und wenn ich sage absolut dunkel, dann meine ich, es war kein bisschen Licht dort in diesem Raum. Nirgends gab es ein kleines LED-Lämpchen, das irgendwo mal geleuchtet hätte. Nirgends irgendwo den Schein von einem Licht, das irgendwie mir die Umrisse dieses Raums verraten hätte. Nein, nichts. Wir befanden uns 4 Stunden in diesem Raum und vielleicht kennt ihr das, wenn man in eine Höhle geht, dann ist es manchmal auch ganz dunkel und dann, auch wenn man die Taschenlampe ausmacht, dann irgendwann nach einer gewissen Zeit fängt man plötzlich an, etwas zu sehen, die Umrisse, weil irgendwo das Licht so ein bisschen hineinscheint. Ja, kennt ihr das? Aber auch in diesem Raum, selbst nach 4 Stunden, haben wir rein gar nichts gesehen. Und so haben wir uns dann quasi dorthin begeben. Also man muss sich das vorstellen, man tastet sich vor, ja, man sieht nichts mehr. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, es wurde uns natürlich alles erklärt, hier befindet sich nun der Tisch und da ein Stuhl. Und dann haben wir uns da so hingesetzt und dann vorsichtig haben wir gemerkt, okay, da ist ein Teller, das ist Besteck, da ist ein Glas, vorsichtig, nicht umfallen, ja. Und ja, und dann haben wir uns da so im Kreis gesetzt und uns unterhalten. Und dann wurde uns was zu essen gegeben, am Anfang Suppe. Dann haben wir da Suppe im Teller gehabt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, in so einer Situation mal Suppe zu essen, ohne hinterher ja, sich komplett schmutzig zu machen. Aber es war auch mal interessant, eine Lebensmittel zu essen, ein Gericht zu essen, das ganz besonders war, und wo man überhaupt nicht weiß von vornherein, was das ist, wo man Zutaten herausschmeckt, wo man mal erahnen und raten muss, welche Farbe möglicherweise die Suppe hat und so. Ja. All das, das war hochspannend. Was wir was wir da gemerkt haben, ist, wir wurden da bedient von einer Person. Und diese Person, die hat von Haus aus einen ganz großen Nachteil, der in dieser Situation, in diesem Augenblick für sie zu einem großen Vorteil wurde. Nämlich die Frau, die uns bedient hat, sie hieß Maria, sie war blind. Die konnte nicht sehen. Aber sie hat uns mit einer Bravour hat sie uns bedient. Die hat die Lebensmittel hingestellt, dass die Gerichte, die hat uns nachgeschenkt, was zu trinken, die hat dann irgendwas eingeräumt. Wahrscheinlich gab es sowas wie eine Spülmaschine, so genau weiß ich das bis heute nicht. Ja. Aber es hat mich fasziniert, ja, wie schnell, wie gut, wie sicher sie das gemacht hat. Und wahrscheinlich war es die Umgebung und diese Situation, die dazu geführt hat, dass sie auch sehr offen über ihre Blindheit sprechen konnte. Und sie hat uns auch angeboten und wir haben extra gefragt, ganz höflich und vorsichtig. Und ja, es war möglich, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Und sie haben mal gefragt, wie ist es denn, wenn man blind ist? Und wie kommt man denn zurecht in der Lebenswelt da draußen, wenn man von A nach B geht, unterwegs ist, wenn man manchmal Hilfe braucht? Ja? Wie ist es mit anderen? Soll man auf die Person eingehen? Soll man helfen oder nicht? Will man dann Hilfe, will man das nicht? Und über solche Fragen konnte man miteinander reden. Nach 4 Stunden sind wir dann alle wieder rausgegangen. Mir haben dann die Augen ganz stark wehgetan. Ich weiß gar nicht wieso, eigentlich habe ich die ja gar nicht gebraucht. Aber die haben richtig wehgetan. Ich war froh, als ich dann wieder Licht gesehen habe. Und dann, als ich dann draußen war und wir dann weitergefahren sind, da ist mir bewusst geworden, dass wir jetzt nach Hause fahren. Ich kann abends noch ein Buch lesen, wenn ich das möchte. Am nächsten Morgen kann ich, wenn ich aufstehe, den Sonnenaufgang genießen und all das, das kann Maria nicht, weil Maria blind ist. Ich habe mal meine Frau, die heute auch hier ist, mit meiner Kleinen, die Dani, habe ich mal gefragt, sag mal, bei all den schlimmen Dingen, die einem so passieren kann, dass man blind ist, dass man taub ist, bei all diesen Dingen, ja, dass man lahm ist, stumm, was fändest du am schlimmsten? Und sie meinte relativ schnell und zügig, also für mich wäre es am schlimmsten, wenn ich nicht sehen könnte. Ich meine, wir wissen es nicht so wirklich, aber die Vorstellung, nicht sehen zu können, die ist schwierig. Wir Menschen, wir können sehen und wir können erkennen. Wir sind häufig auf der Suche. Ich selbst, ich kann besonders gut sehen. Ich war mal beim Optiker, weil ich gemeint habe, vielleicht bräuchte ich eine Brille. Und dann meinte die Optikerin, sie haben eine Sehleistung auf jedem Auge von 200%. Und ich war dann ganz, ganz verblüfft, weil sie meinte, sie hätte sowas noch nie erlebt. Ja, ich habe halt ganz gute Augen. Ja. Auch bei so mancher Teenie-Freizeit, und hier ist ja auch jemand da, die Alice, die war mit mir auf einer Teenie-Freizeit. Ja, hab da ein ganz tolles Mädel bei euch in der Gemeinde. Auf den Teenie-Freizeiten, da mache ich auch manchmal so Sehwettkämpfe mit den Teenies und meistens gewinne ich die. Ja. Aber auch ich bin oft jemand, der sagen muss, dass ich Dinge nicht sehe, dass ich auf der Suche bin und Dinge gern sehen möchte. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht unbedingt meine buchstäblichen Augen. Wir Menschen, wir wollen sehen, wir wollen Dinge ergründen, wir wollen wissen, wir wollen verstehen, wir wollen erkennen, aber manchmal sind wir blind. Heute möchte ich mit euch über eine Person sprechen, die auch sehen wollte. Eine biblische Person. Eine Person, die eigentlich auch sehr gut sehen konnte, vermute ich zumindest. Also an seinen Augen lag es nicht, dass er Probleme hat, denn er hatte wahrscheinlich relativ gute Augen. Aber was er nicht hatte, das waren lange Beine. Und dieser kurze Mann, der nicht sehr groß war, von dem ich jetzt reden möchte, der ist ein bekannter Mensch. Jeder, der sich in der Bibel einigermaßen gut auskennt, hat schon mal gehört von diesem Zachäus. Und von seiner Geschichte, die uns schon in der Kindersabbatschule begegnet. Übrigens ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die Kindersabbatschule hier machen. Ich habe gerade meine Frau gefragt, die mit meiner Kleine bei der Kindersabbatschule war, wie es denn war. Und sie meinte, das war so toll, ich musste das nachher erzählen. Also ich bin immer so dankbar und ich finde es so wertvoll, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren und die was für Kinder machen. Das bedeutet mir sehr viel. Und dieser Mann, den wir aus Kindersabbatschulen kennen, ja, der hat eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist. Und da gibt es etwas, was ich entdeckt habe, was ich mit euch auch teilen möchte. Und ich möchte etwas erzählen von diesem Mann. Dieser Mann, der sitzt auf einem Maulbeerfeigenbaum. Und dort, der Mann, der dort oben drauf sitzt, was ist das für eine Person? Das ist eine interessante Gestalt. Eine tolle Gestalt und eine jämmerliche Gestalt zugleich. Er hat vieles, wofür man ihn möglicherweise beneiden könnte, aber, und es gibt andere, die ihn sicher auch beneidet haben, und gleichzeitig ist dieser Mann, der auf diesem Maulbeerfeigenbaum sitzt, gleichzeitig jemand, mit dem so schnell eigentlich niemand tauschen möchte und wahrscheinlich auch tauschen wollte. Er hatte viel Geld, er hatte Einfluss, er war ein Oberster der Zöllner, das lesen wir, der gleichzeitig auch verachtet war unter seinesgleichen. Er war groß und klein zugleich, Zachäus. Wer ist dieser Mann? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wer diese Person ist dort oben auf diesem Baum, der von den Menschen immer so verachtet war? Was wissen wir von ihm? Er ist ein Jude. Er ist ein Sohn Abrahams. Das steht dort in diesem Textabschnitt. Wir werden gleich ein paar Verse lesen. Und Zachäus hat von dem Begriff her eine Bedeutung. Wusstet ihr, dass Zachäus folgende Bedeutung hat? Zachäus bedeutet so viel wie rein und rechtschaffen. Da müssen doch die Leute damals gelacht haben, wenn sie Zachäus gesehen haben und den Namen ausgesprochen haben. Denn er war alles andere als rein und rechtschaffen. Er war jemand, der seine Taschen gefüllt hat mit dem Geld anderer. Er war nicht nur das, er war auch tätig für die Römer. Und das war zur damaligen Zeit ein großes Dilemma. Denn es gab damals die römische Besatzungsmacht, ja, die das Volk der Juden gewissermaßen unterdrückt haben. Das hat den Juden nicht gepasst, das waren die Feinde der Juden. Das Volk fühlte sich gefangen, es fühlte sich festgehalten und sie sehnten sich nach einer Befreiung von diesem römischen Reich. Und Zachäus machte gemeinsame Sache mit ihnen und für viele der damaligen Zeit war das Verrat. Er war ein Oberster der Zölleinnehmer und das lief folgendermaßen. Ihr müsst Folgendes vorstellen, die Römer, die kamen dorthin und die hatten natürlich jetzt nicht alles, es war ja nicht von Haus aus ihre Region, ihre Gebiete und dann haben sie gewissermaßen bestimmte Regionen, man könnte sagen, verpachtet. Da gab es Regionen, da haben sie Menschen gesucht und sie haben dann Geld bekommen von dieser Person durch Zolleinnahmen, aber die Person war selber dafür verantwortlich, dieses Geld wieder zurück einzufordern. Und diese Menschen, diese Obersten der Zöllner, die haben das dann gemacht und die haben dann manchmal mehr eingesammelt als notwendig und all das, was darüber hinaus noch übrig war, konnten sie in ihre eigenen Taschen schieben. Und der Zöllner, dieser Zachäus, der war sehr gut in Sachen in die eigene Tasche reinschieben. Das konnte er wirklich gut. Und die Menschen damals, die wussten das. Wenn wir heute nach Italien fahren, dann fahren wir über den Brenner. Kennt ihr den Brenner, die Brennerautobahn? Ja, und da muss man eine Gebühr zahlen. Weiß jemand, wie hoch die ungefähr ist? Ich weiß gerade gar nicht, wie hoch die ist. Ja, 8 Euro oder so? Ja. Neulich bin ich dort gefahren mit meinem Auto und dann fahre ich dort an diese Station, dann ist eine Schranke und dann fahre ich bis nach vorne und dann links und rechts alles voll. Ich kann ja weder nach links oder nach rechts fahren, vor mir ist eine Schranke und hinter mir ganz viele Autos. Und dann stelle ich die Frage und sage, ja, was muss ich jetzt zahlen, was kostet das? Und dann sagt die Person, für dich heute 50 Euro. Und dann sage ich, ja, wie 50 Euro? Ich habe doch jetzt, es kostet doch, ich, da warte nicht was von 8 Euro oder so. Nein, für dich jetzt 50 Euro. Und dann konnte ich weder nach vorne, ich konnte wieder zurück, nach links, ich konnte nicht, ich hatte keine andere Wahl. Ich musste da durch und dann musste ich 50 Euro zahlen. Viel zu viel Geld. Liebe Geschwister, das war jetzt eine erfundene Geschichte. Aber stellt euch vor, die wäre echt gewesen, da wäre ich richtig aufgebracht. Das wäre Betrug. Das wäre unmöglich, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und genau so geht es den Menschen, die ständig, ja fast täglich, diesen Zachäus sehen. Der in seinem Jackett so eine große Beule hat, mit dem Portemonnaie gefüllt mit dem Geld der Menschen, die dort wohnen. Und das war dieser Mann in den Augen der Menschen um ihn herum. Der Mann dort oben auf dem Baum ist ein guter Geschäftsmann. Aber habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, euch mal in ihn einzufühlen? Habt ihr schon mal überlegt, wie es ihm wohl geht? Hat er eine Familie, die er über alles liebte? Ja, er hatte ein gutes Auskommen, wahrscheinlich auch eine sichere Zukunft. Aber was war in ihm innen drin? Hatte er vielleicht doch auch irgendwie eine Sehnsucht? Hat er es gespürt, dass er immer mehr Freunde und Brüder verliert in seiner Umgebung? Mit welchen Gefühlen ging er am Ende des Arbeitstages nach Hause? Mit Stolz, mit Gier, vielleicht auch manchmal mit Scham? Und was veranlasste ihn dazu, auf diesen Baum zu steigen? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Mann, ein Geschäftsmann, einer, der Einfluss hatte, der einen guten Mantel hat, der gut gekleidet war, er klettert auf einen Baum. Das ist peinlich, aber er macht es, weil er ein Ziel hat, weil er Jesus sehen will. Er hatte Sehnsucht, er hat nach irgendetwas gesucht. Ich möchte gleich den Text beginnen zu lesen, Lukas Kapitel 19, ab Vers 2. Ich möchte davor aber noch eine Sache sagen, ihr könnt gerne schon mal aufschlagen. Wenn man einen Bibeltext anschaut und eine biblische Geschichte über einen einzelnen Bibelvers hinausgeht, dann gibt es manchmal bestimmte Schlüsselworte und Schlüsselbegriffe. Und diese Schlüsselbegriffe, die geben uns einen Anhaltspunkt, um was es hier möglicherweise in diesem Text geht. Und es gibt hier einen Begriff, und um den dreht es sich jetzt auch in dieser Predigt. Und deswegen, das erklärt es auch diese Vorgeschichte, die ich euch erzählt habe. Es geht um diesen Begriff Sehen. Und ich möchte, dass ihr mal aufmerksam seid, immer dann, vor allem dann, wenn ihr in diesen biblischen Abschnitten, die wir gemeinsam lesen, wenn es da um dieses Wort Sehen geht. Lukas Kapitel 19, Vers 2. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und er war reich. Und nun heißt es in Vers 3, Lukas 19, Vers 3, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Auf der Suche sein, das kennen wir. Viele Menschen, die sind häufig auf der Suche und vieles, was wir manchmal suchen, ist schwer zu finden. Wir suchen doch alle nach Glück, nach einer Bestimmung, nach einem Sinn in unserem Leben. Und wir suchen nach Antworten und diese Antworten finden wir manchmal und manchmal auch nicht. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Jugendlichen und der Jugendliche, der kam zu mir und hat gesagt, Martin, kannst du mir mal bitte helfen? Wie höre ich die Stimme Gottes? Ich habe da eine Frage, die ich beschäftige mich mit meiner Zukunft. Ich weiß nicht, soll ich das machen oder das machen? Und immer wieder komme ich zu Gott und ich frage Gott und ich frage ihn, kannst du mir bitte sagen, wie ich mich entscheiden soll? Martin, kannst du mir helfen? Wie höre ich die Stimme Gottes? Habt ihr das schon mal so, diesen Wunsch in euch getragen, die Stimme Gottes zu hören? Ich kann euch sagen, ich habe das erlebt, dass ich manchmal die Stimme Gottes gehört habe. Und manchmal gab es Situationen, da habe ich sie auch nicht gehört. Ich kann mich gut daran erinnern, als kleiner Junge war es mein größter Wunsch. Wie ich ein kleiner Junge war, ich bin ungefähr im Alter von 6 oder 7 Jahren, bin ich in die Adventgemeinde gekommen, damals nach Erlangen, in die Luitpoldstraße noch. Und als ich dann da war, bin ich dann groß geworden mit der Adventgemeinde. Vorher war ich ab und zu mal in der katholischen Kirche, aber immer nur zu den großen Festen. Und dann im Kontext dessen, was ich gehört habe, habe ich immer viel über den Heiland gehört, über Jesus und so. Und dann weiß ich, habe ich oft gebetet, abends vorm Einschlafen habe ich gebetet, lieber Heiland, wie schön wäre es, wenn du jetzt mal kurz kommen könntest, dass ich dich mal sehen kann. Und dann könnte ich eine Frage stellen und du würdest mir die beantworten. Das war mein größter Wunsch. Bis heute ist es mein größter Wunsch, einmal Jesus zu sehen und ihn eine Frage stellen zu können. Und habe ich noch gesagt, so ganz klein, aber lieber Gott, wenn es jetzt zu viel ist, dann vielleicht ein Engel. Bis heute habe ich Jesus mit meinen Augen nie gesehen. Und auch keinen Engel, zumindest nicht, dass ich es weiß. Aber dieser Wunsch, Der war in mir immer da. Und ich habe es aber ihn nie gesehen. Ich glaube, wir können manchmal Gott erkennen, wir können manchmal Gott sehen, ihm begegnen. Das können wir. Wir können Gott sehen und erkennen, erleben durch das Wort, durch die Bibel, durch die Schrift. Wir können ihn erleben durch die Wunder, die wir erleben, wo wir spüren, er ist da. Wir können ihn erleben durch in der Natur, durch das Wunder der Natur und durch den Dingen, die wir dort erleben. Aber manchmal gibt es diese Situationen, wo sich Gott dann doch auch ganz weit weg anfühlt, wo man sich wünschte, dass er näher da wäre, aber er nicht ganz nah da ist. Ich glaube, Gott ist da, aber so wie es momentan ist, ist es immer noch ein bisschen unbefriedigend. Und warum traue ich mir das einfach so zu sagen? Einfach deshalb, weil ich glaube, dass es für Gott selber unbefriedigend ist, die Situation, wie es momentan so ist, denn es war nie so geplant. Das ist erst gekommen vor vielen tausend Jahren durch den Sündenfall und diese Trennung und diese Distanz. Und ich glaube, es wird irgendwann mal einen Zeitpunkt geben, wo es auch wieder ganz anders ist, wo ich plötzlich Gott sehen kann mit meinen buchstäblichen Augen, wo Jesus eines Tages mit mir spazieren gehen wird und ich mit ihm über all das reden kann, was mich betrifft und bedrückt, so wie ich es jetzt auch tun kann. Aber mit dem Unterschied, dass er seine Hand auf meine Schulter legen wird. Zachäus ging auf diesen Maulbeerfeigenbaum. Warum? Weil er Jesus sehen wollte. Was verspricht er sich denn davon? Was denkt er denn, was passiert? Er sitzt da auf diesem Baum, Jesus kommt, er sieht ihn, Jesus geht und was verändert sich da? Liebe Geschwister, das, was die Besonderheit in dieser Geschichte ausmacht, ist nicht damit verbunden, dass Zachäus Jesus sieht, sondern dass Jesus plötzlich Zachäus sieht. Zachäus, der wollte Jesus sehen und er hatte erfahren, dass Jesus irgendwie durch Jericho gehen würde. Ja, das hat er irgendwie mitbekommen und er hatte nun einen guten Plan. So ungefähr stelle ich mir das vor. Er wusste, in Jericho gibt es eine große Straße und Jesus müsste an dieser Straße vorbeikommen. Wenn Jesus da durchzieht, dann an dieser Straße. Er kennt diesen großen Baum, ja, und eine Astgabel, die geht so quer über diesen Baum. Ja, ich weiß nicht, woher ich das habe. Vielleicht aus einer Kinderbibelzeichnung, ja? Aber so stelle ich mir die Situation vor. Auf dieser Astgabel sitzt nun Zachäus da oben drauf und wartet nun, was da passiert. Und plötzlich merkt er, oh, da vorne, da kommt eine große Menschentraube, ja? Außenrum alles voller Menschen. Und eine Person vorne dran, um die sich alles dreht, die kommt ihm immer näher, die kommt immer näher. Und er sieht Jesus schon von Weitem und dieser Jesus kommt immer näher. Und plötzlich passiert Folgendes. Lukas Kapitel 19, Abvers 5. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sah ihn und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Ich habe in einer anderen Übersetzung irgendwann mal gelesen, dass Jesus da unten stand, hoch schaute zu Zachäus und sagte: Zachäus, ich sehe dich. Liebe Geschwister, ich glaube, dass das Besondere ist in dieser Geschichte. Ich sehne mich seit meiner Kindheit darum, dass ich Jesus einmal sehen kann, dass ich ihn buchstäblich vor mir habe und ihn in meiner Umgebung einfach wahrnehmen kann, so buchstäblich, hautnah. Aber ich habe erkannt, dass das, was wirklich zählt in diesem Leben, im Hier und Jetzt, das ist, dass Jesus mich sieht. Jesus läuft an dieser Stelle nicht einfach vorüber. Er verschwindet nicht, er bleibt stehen und er sieht. Er sieht den Zöllner, bei dem andere Menschen einfach nur wegsehen wollen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, liebe Geschwister. Jetzt kann man sagen, naja, Jesus sieht jetzt den Zachäus. Okay, Jesus hat ja viele gesehen. Aber für Zachäus selber ist das die wahnsinnig große Lebensveränderung. Für Zachäus verändert sich von diesem Moment an alles. Für Zachäus bedeutet dieser Moment alles in seinem zukünftigen Leben. Es ist revolutionär. Jesus sieht ihn. Jesus verachtet nicht. Und es gäbe viel an ihm zu verachten, sondern er beachtet. Jesus geht nicht weiter, er bleibt stehen. Jesus verurteilt ihn nicht, sondern er will sein Gast sein. Es gibt viele verschiedene Arten, Menschen anzusehen. Und wenn es hier heißt, Jesus sieht ihn an, dann können wir uns die Frage stellen, wie hat er ihn denn angesehen? Ja? Man kann jemanden verächtlich anschauen. Wie macht man das? Verächtlich anschauen? So vielleicht so? Ja? Können wir helfen? Verächtlich, wie schaut man? Oder man kann jemanden mitleidig anschauen. Steht jetzt nicht so drin, aber wir ahnen, dass Jesus ihn ganz anders angesehen hat. Mit einer Freude, mit einer Begeisterung. Denn Jesus sieht nicht einfach nur diesen reichen Mantel, diese Beule, wo der Geldbeutel drin ist. Er sieht nicht nur den Zöllner, den Sünder, er sieht den Menschen mit seinen Schwächen, er sieht den Menschen mit seinen Ängsten, Sorgen und mit seinen Nöten, aber er sieht auch den Menschen mit seinem Potenzial. Und liebe Geschwister, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Gabe, Menschen so anzuschauen. Die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Lukas Kapitel 19, Vers 6. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen wie oft erstatten? Vierfach. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Zachäus stieg als ein anderer Mann von diesem Baum herunter, als er hochgestiegen ist. Sein Plan war es, eigentlich Jesus zu sehen. Aber was sein Leben verändert hat, war, dass Jesus ihn gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich ist das ein richtig schöner Gedanke. In meinen Nöten, in meinen Schwächen, auch in meiner Sünde, in meinen Problemen, ist Jesus da und er sieht mich. In meinen schwärzesten und dunkelsten Momenten, wenn ich gar nichts sehe, darf ich wissen, dass Jesus mich sieht. Liebe Geschwister, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die schwierig sind und die wir nicht verstehen. Manchmal sind wir ohnmächtig vor diesen Dingen, die da passieren, weil wir keine Macht haben und nicht wissen, wie wir da reagieren sollen. Und dann fragen wir manchmal Gott, warum? Wie kann das sein? Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, als eine Frau eines geschätzten und guten Kollegen und Freundes gestorben ist, wie das was mit mir gemacht hat. Und möglicherweise habt ihr alle solche Geschichten. Und in dieser Situation haben wir davor über Monate viel gebetet. Als Kollegen, als Pastoren, als Brüder waren wir auf den Knien und haben viel gebetet und haben Gott angefleht, dass er doch gesund machen kann. Gott kann doch das. Er kann es ganz easy, ganz leicht machen, aber er hat es in diesem Moment nicht getan. Und wir waren alle verzweifelt, wir waren bedrückt und ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, warum, weil ich mir sage, Mensch Gott, das hätte uns allen so gut getan, dieses Wunder zu erleben. Das hätten wir alle so gut brauchen können. Ich verstehe es nicht, dass an manchen Stellen so großartige Wunder passieren, die zweifelsfrei übernatürlich sind und an manchen Stellen aber nicht. Aber ich weiß, dass es eines Tages, und ich bin sehr froh, dass ich diesen Glauben und diese Hoffnung so immer tragen kann, dass eines Tages ein Moment geben wird, an dem Jesus Christus kommt. Und dann nach einer gewissen Zeit kommt dieser Moment, an dem Jesus sich die Zeit nimmt, mit mir unter vier Augen zu reden. Ich weiß, wahrscheinlich muss ich lang warten, weil es gibt viele Geschwister und viele Brüder und Schwestern, die das auch wollen und auch tun werden. Aber irgendwann kommt der Moment, wo Jesus nur für mich da sein wird. Und dann gehen wir spazieren durch einen Wald Und dann werde ich ihm einige Fragen stellen, unter anderem auch die. Und auch wenn ich die Antwort jetzt noch nicht verstehe, dann weiß ich, dass er mir erklären wird, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen wird. Und ich glaube, dass ich es dann verstehen kann. Aber was nicht passieren wird, ist Folgendes. Jesus, und da bin ich felsenfest und überzeugt, Jesus wird nicht sagen, Martin, weißt du, in der Situation, als das und das passiert ist, da habe ich für einen kurzen Moment weggeschaut. Ich habe das nicht gesehen. Das wird nicht passieren. Egal, was auch immer passiert in unserem Leben, auch in diesen schlimmen und in diesen traurigen Momenten, darf ich wissen, dass Jesus da ist. Dass er es sieht, dass er mitleidet, aber dass er auch beschützt und bewahrt und dass er an meiner Seite ist und die Sachen mitträgt. Mir gibt das Mut, mir gibt das Kraft, mir gibt das Hoffnung, weil ich weiß, dass nichts auf dieser Welt ungesehen ist. Ich habe gerade von diesen beiden Dingen gesprochen. Wie sehr ich es mir manchmal wünschen würde, einen anderen Menschen zu sehen. Wie Gott zu sehen. Aber wie es eigentlich darum geht, dass Gott eigentlich uns sieht. Übrigens eine kleine Fußnote. Mir fällt da die Geschichte von Elisa ein. Kennt ihr die Geschichte von Elisa mit seinen Knechten in Dothan, dieser Stadt, ja, wo sie plötzlich die Feindes her sehen auf der Zinne der Burgmauer und dann der Gehilfe von ihm plötzlich sagt, o Herr, was sollen wir nun tun? Und warum bittet Elisa? Elisa bittet darum, dass er nun sieht. Ja, und dann plötzlich sieht er, alles fällt, dieser ganze Vorhang fällt runter und er sieht dieses Heer, diese Macht. Und plötzlich sagt er, oh meine Güte, hätte ich das gewusst, ja, da hätte ich überhaupt keine Angst gehabt. Aber das sehen wir manchmal eben nicht, weil Gott uns das so nicht zeigt. Nicht in diesem Leben so auf diese Art und Weise. Und manchmal wünschte ich mir, mal so ein Knecht zu sein, der einmal das sieht, einmal hinter diesem Vorhang gucken kann. Aber ein noch größeres Vorbild ist für mich Elisa, denn Elisa, der braucht das nicht. Denn sein Glaube ist so groß, dass er weiß, dass Gott und seine Heerscharen da sind, auch wenn er es mit seinen Augen nicht sieht. Glücklich, der nicht sieht, aber trotzdem glaubt und weiß, dass Gott da ist. Es gibt noch einen dritten Punkt. Einen dritten Punkt, in dessen Zusammenhang dieses Wort sehen vorkommt. Und ihr lieben Geschwister, das möchte ich uns nicht vorenthalten, denn das hat auch viel mit uns zu tun. In Vers 7, ich habe es eben schon mal gelesen, da steht, vielleicht habt ihr das mitbekommen, als ihr es mitgelesen habt, da steht, die Leute, also die anderen, die mitbekommen haben, was da passiert, waren alle empört, als sie was? Als sie das sahen. Die haben auch Augen. Ja? Und ihr mitbekommen, dass Jesus plötzlich stehen bleibt und ausgerechnet bei diesem Zöllner stehen bleibt. Ja? Da gäbe es so viele andere Menschen, bei denen man hätte essen können. So viele Vorbilder, so viele gute Menschen, so viele Leuchttürme in der Gesellschaft. Aber ausgerechnet bei diesem Zöllner bleibt er stehen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Liebe Geschwister, wir Menschen, wir sind manchmal Meister im Wegsehen. Wenn es unangenehm wird, wenn es eklig, traurig oder mühsam wird, dann gucken wir schnell weg, oder? Ganz ehrlich. Aber wenn es um andere geht, dann können wir manchmal auch sehr gut hingucken. Ja? Dann holen wir unsere Ferngläser, unsere Lupen raus, unsere Teleskope und dann gucken wir manchmal ganz genau auf den anderen Menschen. So sind wir gestrickt. Im Alten Testament gibt es so einen Vers, da heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So ging es den Leuten auf der Straße ja nicht. Die sahen immer genau das, was sie von außen gesehen haben. Den reichen Mantel, die Fassade, sein Verhalten, seine Gier. Und es war offenkundig. Und die Fähigkeit zu haben, da durchzuschauen, mal den inneren Menschen anzuschauen, das ist unheimlich schwer. Ich glaube auch, dass es manchmal fast unmöglich ist. Also wenn es in diesem Bibeltext in 1. Samuel Vers 16 heißt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, dann werden wir hier mit unseren Grenzen konfrontiert. Ist es überhaupt möglich, den Menschen auch anders zu sehen, wenn es heißt, der Herr aber sieht das Herz an? Liebe Geschwister, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube, dass dieser Vers ein Aufruf ist, eine Motivation, aus der heraus wir doch die Menschen mal anders betrachten sollten. Es gibt in unserer Gesellschaft, und das ist jetzt ein Satz, den möchte ich gerne ganz bewusst sagen, es gibt in unserer Gesellschaft da draußen und vielleicht sogar auch hier drin, aber auf jeden Fall da draußen, viele Zachäuse. Es gibt viele Zachäuse. Und die Frage ist, wie schauen wir diese Zachäuse unserer heutigen Zeit an? Mit welchen Augen betrachten wir diese Menschen? Eine kleine Episode, eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, vor einigen Jahren inzwischen, ist Folgendes mal passiert. Es war der Tag meiner Ordination, meiner Einsegnung. Es war für mich ein ganz, ganz wichtiger, toller Tag, ein toller Augenblick, der mir unheimlich viel bedeutet hat. Ich war gemeinsam an diesem Tag mit meiner Gemeinde zusammen und ich habe diese Segnung bekommen und meine Familie war da. Und es war wirklich ein schöner, besonderer Moment für mich. Und der Tag sollte so enden, dass wir dann in der Nacht noch aufbrechen, ich und ein guter Freund von mir, mit dem Auto unterwegs nach Korsika. Warum? Weil es gab im Sommer eine Jugendfreizeit und wir mussten die vorbereiten und da war es wichtig, schon einmal hinzufahren. Und da gab es eine Fähre, die mussten wir erwischen. Ja, und damit wir die pünktlich erwischen, mussten wir dann am Sabbatabend mitten in der Nacht, kurz vor Mitternacht, losfahren. Damit das alles gut funktioniert, sind wir dann nach dem Gottesdienst mit dem Auto bei uns in der Wohnung an einem Parkplatz gefahren, an dem eigentlich wir nicht parken dürfen, weil der gehört einer anderen Person. Allerdings stand an diesem Parkplatz noch nie ein Auto. Die ganzen Jahre über davor stand dort noch nie ein Auto. Und ab und zu mal habe ich mir erlaubt, mich da kurz hinzustellen, um zum Beispiel die Sachen auszuladen, weil das war direkt am Eingang und unser eigentlicher Parkplatz, der war ganz weit weg. Ja. Und weil wir wussten, wir mussten dann noch das ganze Gepäck mitten in der Nacht noch ins Auto schmeißen, habe ich mir erlaubt, mal da zu parken und dann standen wir vielleicht für 3 Stunden. Als wir nun unten ankamen, wieder, und meine Frau sollte mich da erstmal zunächst wohin fahren, Da bin ich dann zum Auto gegangen, ich gehe dann mit meiner Hand an den Türgriff und plötzlich spüre ich, dass etwas anders ist. Es war nicht so hart und fest, sondern da war etwas Weiches dran. Und in diesem Dämmerlicht habe ich dann versucht zu schauen, was das ist. Und dann spätestens, als ich gerochen habe, was das ist, wusste ich, dass irgendjemand richtig böse war auf mich. Es hat jemand Kot an mein Auto geschmiert. Und nicht nur an den Türgriff, so ganz versteckt, damit ich auch ja reinlange, ja, sondern auch über die komplette Frontscheibe, so drüber. Und ich erzähle euch das deshalb, weil dieser Moment für mich echt schlimm war. Er war deshalb schlimm, weil von diesem Moment an ich mich in meinem Zuhause nie mehr so wieder zu Hause gefühlt habe, wie vorher. Weil es da jemand gab, der irgendwie so zu mir gesagt hat, weißt du, du gehörst hier gar nicht hin. Am besten du bist eigentlich so wie Hundekot. Keine Ahnung, so ähnlich ist es mir ergangen. Also das war zutiefst verletzend. Jemand hätte mir böse Worte auf einen Zettel schreiben können und da hinmachen können. Das hätte ich verstanden wahrscheinlich noch. Ja. So oder so habe ich dann nie wieder geparkt. Ja. Aber gleich so bösartig zu sein. Und natürlich ahne ich, wer das war, wer das gemacht hat, wer wohl der Auslöser dieser Geschichte war. Und wenn man das so erlebt hat, dann gehen einem plötzlich viele Dinge durch den Kopf. Und plötzlich wird man relativ kreativ. Ja, man könnte ja antworten. Ja, und manchmal bin ich dann selber erschrocken über die Einfälle, die ich da hatte. Ja, was könnte man denn als Antwort. Und da bin ich auch über mich selbst erschrocken. Ja? dann habe ich mir gedacht, das kannst du nicht machen, du bist doch Christ, du bist sogar noch Prediger, das geht nicht. Ja. Aber ich hab mir so gewünscht, irgendwie ihm das heimzuzahlen. Und dann irgendwann kam aber ein Gedanke in mir, und ich weiß nicht wieso, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da so ein super Vorbild bin, aber in dieser Situation ist mir etwas passiert, wo ich mir gedacht habe, das hat mir eigentlich gefallen, das fand ich eigentlich richtig, das fand ich gut. Und zwar kam mir so der Gedanke, was muss in dieser Person eigentlich vorgegangen sein und wie muss die Person gestrickt sein, dass die Hundekot an ein Auto macht. Das macht man doch nicht einfach so. Das macht doch nur ein Mensch, der echt zutiefst frustriert ist, der verletzt ist, der Probleme hat in seinem Leben. Jemand, der einfach irgendwie nicht mehr klarkommt mit sich. Ein anderer macht sowas nicht. Kein Mensch tut Hundekot an ein Auto eines anderen. Das macht man nicht. Außer man hat selber große Probleme. Und in diesem Moment bekam ich irgendwann Mitleid. Und das ist für mich, diese Situation, ja, ist für mich ein Bild dafür geworden, dass ich mal versuche, mich einzufühlen in einen Menschen, der eigentlich sogar in die Menschen, die wirklich etwas Böses und etwas Schlechtes getan haben. Wisst ihr, Zachäus ist ja jetzt nicht einer, der in Wirklichkeit ein ganz anständiger, guter Mann war, sondern er war ja augenscheinlich und offensichtlich ein Zöllner und er hat ja die Leute betrogen. Das hat er wirklich gemacht. Das heißt, die Leute hätten ja mit guten Grund sagen können, mit dem will ich nichts zu tun haben, das ist ein echter, großer Sünder. Und trotzdem ermutigt uns Jesus dazu, den Menschen mal anders zu sehen. Auch mal das Potenzial in einem anderen Menschen zu sehen. Und liebe Geschwister, wer kann schon abschätzen, was passiert, wenn auch wir die Zachäusse in unserer Lebenswelt mit den Augen Jesu betrachten? Es gibt da einen Satz, den ich mal gelesen habe in einem Buch. Und dieser Satz, den finde ich ganz, ganz wichtig. Und den möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar hat jemand geschrieben, niemand kann aus seiner eigenen Kraft von der Last seiner Vergangenheit sich befreien. Ganz kurz nochmal. Niemand kann sich aus eigener Kraft von der Last seiner Vergangenheit befreien. Es geht gleich weiter. Aber wenn das stimmt und wenn ich das mal adaptieren und anwenden darf an Zachäus, dann ist Zachäus in seiner Lebenswelt, in seiner Situation, dort, wo er da sitzt, auf seinem Baum, gar nicht fähig, von sich aus alleine irgendwie sich großartig zu verändern. Der Satz geht hier weiter. Das heißt, niemand entlastet sich selbst, weder Einzelne noch Völker. Um frei zu werden, bedarf es eines anderen, der uns eine Chance eröffnet. Es braucht einen anderen. Und bei Zachäus war es Jesus Christus, der in ihm plötzlich etwas anderes gesehen hat, was ihm dazu geholfen hat, dass er gemerkt hat, hey, ich kann auch anders. Er hätte es ja auch vorher machen können, oder? Er hätte ja auch vorher schon erkennen können, hey, ich ändere jetzt mein Leben, ja? Aber in diesem Moment braucht er eine andere Person, die in ihm etwas sieht, damit er sein Leben völlig verändern kann. Liebe Geschwister, ich wünsche mir, dass wir als Adventisten oder dass wir als Christen oder dass wir als mündige, aber auch kluge und liebevolle Menschen andere Menschen mit solchen Augen sehen. Ich glaube, das ist oft sehr, sehr schwer. Aber wenn wir solche Menschen nicht mit den Augen Jesu anschauen, wer soll es denn tun? Wenn wir nicht diejenigen sind, die Menschen mit solchen Augen anschauen, mit den Augen Jesu, wer würde es sonst machen? Kann es sein, dass Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird? 1. Timotheus Kapitel 2, dort steht es. Kann es sein, dass Gott möchte, dass Zachäus errettet wird? Ja, das wollte er. Und Jesus hat dafür Sorge getragen, weil er ihn gesehen hat. Und liebe Geschwister, ich möchte mal folgende Übung machen. Überlegt euch mal in eurer Nachbarschaft. Geht doch mal durch eure Nachbarschaft, durch eure Arbeitsstelle, durch die Schule, durch die Gemeinde, durch die Familie. Scannt doch mal die Menschen so durch und überlegt euch mal die Personen, mit der ihr am allerwenigsten anfangen könnt, die vielleicht echt bösartig war, die vielleicht wirklich zu Recht schlechte Dinge getan hat. Wer kann schon abschätzen, was passiert, wenn auch wir die Zachäuse in unserer Lebenswelt mit den Augen Jesu betrachten? Liebe Geschwister, in dieser Predigt, da geht es um das Sehen. Ich als Martin Böhnhardt, Franz-Nissel-Straße 68, ich trage diesen Wunsch wirklich in meinem Herzen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, angenommen, Jesus würde kommen und ihr hättet eine Frage Zeit, euch mit Jesus zu unterhalten, was würdet ihr fragen? Ich stelle mir das oft, diese Frage. Und ich sehne mich so sehr und irgendwann wird der Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt. Und in seiner Macht, in seiner Kraft dürfen wir Gott sehen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber viel wichtiger ist, liebe Geschwister, viel wichtiger ist, dass Gott uns sieht. Viel wichtiger ist, dass Gott auf uns achtet, dass wir wissen dürfen, dass nichts passiert, ohne dass Gott es auch nicht wahrnimmt. Das hat uns versprochen. Gott passt auf uns auf, er sorgt für uns bis an den Tag, wenn er wiederkommt. Und zum Abschluss dieser Gedanke, und ich glaube, das sind wir dieser biblischen Geschichte schuldig, dass wir auch mal darüber nachdenken, wie wir andere Menschen sehen. Mit welchen Augen gucken wir auf andere Menschen? Und vielleicht darf ich ein kleiner Ermutiger sein bei dem Gedanken, mal in vermeintlich schlechten Menschen mit göttlichen Augen das Positive zu sehen. Amen.